Fabian, kannst du Blut sehen?
Blut sehen, ja, habe ich grundsätzlich wenig Probleme mit. Also, ich weiß nicht, ich bin da recht emotionslos. So in der Vorbereitung von diesen Folgen, da gucke ich mir öfter auch mal Tatortfotos an oder so oder bei irgendwelchen Dokus. Solange es nicht mein Blut ist oder das Blut von irgendwelchen Menschen, die mir wichtig sind oder Gott bewahre meinen Hunden, das wäre das Schlimmste, bin ich da relativ schmerzfrei.
Kannst du dein Blut sehen?
Ja, eigentlich auch. Also, keine Ahnung. Ich habe mich auch schon diverse Male selbst verarztet bei irgendwelchen kleineren und größeren Unfällen. Das ist eigentlich bisher auch kein Problem gewesen.
Wie du ja weißt, wollten wir ursprünglich gestern Abend aufnehmen, aber aus Zeitgründen haben wir es doch auf heute Morgen verschoben. Sorry. Und um ein Haar, also abgesehen von diesen Zeitgründen, hätte ich einen anderen Grund gehabt, gestern Abend abzusagen. Weißt du, welcher das war? Oder hast du eine Vermutung, wenn ich jetzt so einleite, was das für ein Grund gewesen sein könnte?
Und du hast dich beim Rasieren geschnitten.
Nein, beim Brötchen aufschneiden habe ich meinen Finger eingesägt. Und das war genauso brutal, wie das gerade klang. Und also ich will ja hier nicht so explizit sein, aber das war heftig.
Ja.
So sehr, dass es, darf ich das hier so sagen, dass ich Blutspritze am Pullover hatte.
Das darfst du sagen.
Das hat mich komplett fertig gemacht, ne? Also ich bin ein True Crime Podcaster, der sein eigenes Blut nicht sehen kann. Bin ich jetzt weich? Nein. Also, ja.
Es ist dein Blut, das ist was anderes als fremdes Blut. Eine der schlimmsten Wunden, die ich mir jemals selbst zugefügt habe, ist übrigens auch bei der Essenszubereitung gewesen. Ich habe so eine Salami am Stück geschnitten mit einem unfassbar scharfen Messer und mich da auch bei selbst verstümmelt, so halb. Ich musste zuerst ans Rasieren denken, weil ich glaube, ich die schlimmst blutende Wunde, die ich jemals hatte, war tatsächlich, als ich mir beim Brustrasieren in den Nippel geschnitten habe.
Das, was ich gerade hatte, nennt man ja auch psychosomatische Empathie, ne? Und tatsächlich hatte ich gestern Abend, das musst du mir nicht erzählen, ne? Wie das so geschah. Und ich habe mich wirklich Otto-mäßig Deluxe angestellt, dass das überhaupt passiert ist, ne? Also so blöd kann man eigentlich ein Brötchen nicht halten, dann so mit so einem scharfen Brotschneidemesser da rein und, Mann. Also richtig dumm. Aber auf jeden Fall hinterher, als dann quasi das Blut noch so irgendwie, wie soll man sagen, gestillt wurde, Druck verbannt und bla bla bla, bin ich so immer wieder diesen Moment, das konnte ich bestimmt 5 Minuten nicht ablegen, diesen Moment des Reinschneidens, wie eklig das eigentlich ist, durchgegangen. Also sorry Leute, wenn ihr sowas jetzt, vielleicht sollte ich eigentlich eine Triggerwarnung für sowas irgendwie hier loswerden. Aber jedenfalls, nein, ernsthaft, also mich hat das komplett mitgenommen eine Zeit lang. Und aber dann ging es auch, ne?
So, keine
Also ich musste ein
Triggerwarnung.
bisschen.
Keine Triggerwarnung für die Fälle, aber wenn Daniel seine Rasurgeschichten, seine Brotschneidegeschichten auspackt, dann müssen wir schnell eine raushauen.
Ja, du lachst jetzt, weißt du, ganz ehrlich, ey, das war richtig brutal, Mann. Ja, toll. Jedenfalls hätte ich trotzdem aufnehmen können. Hinterher war es dann okay.
Ich hatte neulich auch so ein Erlebnis, da hat mir jemand von meiner Amazon Wishlist diesen Rasierhobel geschenkt von Störtebeker. Und ich habe den natürlich direkt eingeweiht und ich hatte das dann auch gepostet, so als Dankeschön und habe dann auch mich rasiert. Und das Ding ist übertrieben scharf. Ich habe mich halt dreimal geschnitten damit und dann kam so eine PN bei Instagram von jemandem, die schrieb dann, Vorsicht beim Benutzen von dem Rasierhobel, die sind schärfer als normal. Und ich dachte mir so, yo, die Info hätte ich vor einer Stunde gebraucht, auf jeden Fall.
Ja, das Ding ist, also so ein Rasierhobel habe ich auch Bock drauf. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe, wie du ja weißt, so ein Rasiermesser zu Hause, immer noch OVP im Schrank, weil ich nämlich richtig auch glaube, dass ich so trottelig, wie ich manchmal bin, mich auf jeden Fall übelst verletzen würde. Und ich denke mir immer, so ein Rasierhobel ist dann vielleicht so die schwächere Form des Ganzen, dann geht das wahrscheinlich irgendwie klar und also dann wird es vielleicht nicht so ganz kritisch. Ja.
Das Ding ist übertrieben scharf, wirklich. Aber dafür habe
Vielleicht
ich.
solltest du mal ein Live-Reel machen, während du dich rasierst.
Dafür habe ich mich noch nie so gut rasiert, das muss man auch sagen. Also, es ist ein
Ja?
Traum.
Schön.
Aber wie du schon gesagt hast, ja, gestern Abend ist die Aufnahme gescheitert quasi. Wir haben das jetzt auf heute Morgen Schrägstrich Vormittag verschoben. Und irgendwie ist das cool, so mit einem Kaffee und einem Wasser statt einem Rotwein und einem Bier irgendwie aufzunehmen. Auf der anderen Seite hatten wir das ja schon mal, wenn draußen so die Sonne scheint, dann kommt nicht so die richtige True Crime Atmosphäre auf. Und wir haben so ein bisschen Zeitdruck, weil ich nachher noch zur Arbeit muss. Das ist ja auch so eine Sache, die wir umgehen würden, wenn wir abends aufnehmen. Dann komme ich meistens von der Arbeit, wenn wir aufnehmen. Deswegen möchte ich Rasurgespräche an dieser Stelle beenden und möglichst straight in den Fall einsteigen. Oder hast du noch irgendwas ganz Dringendes auf dem Herzen?
Nö, ich hätte mir ein bisschen mehr Mitleid gewünscht bezüglich meines Fingers, aber kannst gerne ignorant weitermachen, ist vollkommen okay.
Ja, ich leide mehr so nach innen, wenn ich sowas höre. Also es tut mir unglaublich leid, Daniel, und du hast das vielleicht nicht gesehen. Du hast das nicht gesehen, weil die Kamera nicht so die allerbeste Qualität hat, aber so eine kleine Träne hatte ich auch im Augenwinkel.
Weißt du, da ich mir dein gehässiges Grinsen auch nur vorstellen kann, beobachte ich lieber meinen eigenen Wave-Verlauf, also Wellenverlauf meiner Stimme, die wird immer so aufgenommen für all diejenigen, die es noch nie gesehen haben, statt mir dich anzusehen.
Nee, also natürlich habe ich Mitleid mit dir, aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, Verletzungen, die so ein bisschen aus Dämlichkeit entstehen, da ist das Mitleid halt auch begrenzt. Also nach meinem Salami-Unfall, da habe ich halt auch kein Mitleid erwartet. Da musste ich selber auch drüber lachen, wie dumm es war, diese Wurst so zu schneiden.
Also ich denke mir ganz ehrlich, das ist auch so ein Stückchen Karma an all die Fleischfresser unter uns, ne? Also wie mich zum Beispiel. Vielleicht sollte man weniger Fleisch essen.
Okay, das war die Rache der Salami, dass ich mich geschnitten habe. Ja, das kann gut sein. Karmische Fügung.
Karmische Fügung, salamische, karmische. Okay, das reicht mir Mitleid. Vielen Dank. vielen Dank, dass du an meiner Seite gestanden hast. jetzt wäre ich bereit.
Ja, dann springen wir doch quasi aus deiner Küche, wo du dir den halben Finger amputiert hast, einfach nach Australien. Sehnsuchtsziel vieler junger Menschen, gerade so in dieser Zeit zwischen Schule und Ausbildung oder Schule und Studium, zieht es Jahr für Jahr Tausende von jungen Menschen aus Europa und auch aus den Vereinigten Staaten nach Australien für Work and Travel, um das Land zu bereisen. Gap Year nennt sich das Neudeutsch. Und auch der Protagonist unserer heutigen Folge, Theo Hayes, ein 18-jähriger Belgier, ist auch diesem Ruf Australiens gefolgt. Ich habe dir Fotos geschickt, ich habe dir viele Fotos zum heutigen Fall geschickt, denn es ist wieder so einer dieser Fälle, wo wir sehr viel Bildmaterial zur Verfügung haben. Die ersten drei Bilder zeigen Theo Hayes, also eines mit so etwas längeren Haaren, das ist so im Laufe des Aufenthalts in Australien geschossen worden.
Ja.
Die anderen beiden, die sind Vorreiseantritt, also da hat er kürzere Haare, die zeigen ihn jeweils mit einer Frau. Die erste, das ist so eine rothaarige junge Frau, das ist seine Freundin, mit der ist er zusammen, als er sich auf den Weg nach Australien macht. Und die zweite, so eine dunkelhaarige, das ist seine Cousine und die bereist zum gleichen Zeitpunkt auch Australien. Also die treffen sich vorher und sprechen so ein bisschen ihre Routen ab. Theo Hayes ist jemand, der sehr, sehr gut organisiert ist, also jemand, der nicht sonderlich spontan ist, sondern dem es einfach Sicherheit gibt, solche Trips und seinen Alltag generell einfach sehr, sehr gut durchzustrukturieren und dann diesem Plan zu folgen. So spricht er sich eben auch mit seiner Cousine ab, die eben, wie gesagt, auch in Australien reisen wird, im gleichen Zeitraum wie er. 2018 befinden wir uns. Die beiden planen, sich zu treffen, und auch mit seiner Freundin möchte er versuchen, die Beziehung trotz der Monate in Australien auf jeden Fall aufrechtzuhalten. Also die möchten versuchen, ihre junge Liebe da durchzutransportieren durch diese Zeit der Entfernung. Auch natürlich schwierig, aber...
Also ich finde, ein ganzes Jahr ist in dem Alter auf jeden Fall auch nochmal eine andere Nummer. Und was ja noch hinzukommt, hat er gerade die Schule, war er gerade fertig mit der Schule oder wie ist das?
Genau, er ist einer dieser jungen Menschen, die so zwischen Schule und dann dem weiteren Lebensweg stehen. Und tatsächlich ist es so, dass er wirklich plant, also er hat dieses Working Holiday Visum, nennt sich das. Also das ist für diese Work and Travel Geschichten essentiell. Das erlaubt einen Aufenthalt tatsächlich von bis zu einem Jahr. Du hattest jetzt gerade ein Jahr gesagt, ohne dass ich auf den Zeitraum eingegangen bin. Er plant auch mindestens 6 Monate in Australien zu verbringen. Also ein halbes Jahr ist safe und so nach dem Motto, wenn es dann doch länger wird, dann wird es halt länger, ne? Also bis zu 12 kann er, und er nimmt sich auch die Freiheit, diese Flexibilität irgendwie dann eventuell vor Ort dann zu leben, ja.
Ja, das mit dem Jahr kam, glaube ich, auch ganz so aus dem Bauch herausgeschossen, weil man das ja eben auch genauso kennt oder kannte, dass diejenigen, die nach Australien gegangen sind, häufig auch recht lange da waren. Und generell ist ja so ein kreatives Jahr oder wie man es früher auch im Deutschen bezeichnet hat, ja durchaus auch bekannt. Also man kennt das und ich würde eigentlich auch jedem dazu raten. Ich finde, das ist total wichtig, eigentlich zu sagen, dass man die Möglichkeit seiner Ungebundenheit, seiner Jugend und seiner Freiheit vielleicht auch nutzt, um die Welt zu bereisen.
Ja, das sehe ich genauso. Reisen bringt einen charakterlich unheimlich nach vorne und öffnet einfach auch andere Perspektiven auf das Leben und auf die Welt an sich. Ich glaube, man profitiert unglaublich davon. Man profitiert auch unglaublich davon, auch mal Kulturen zu sehen, die der eigenen nicht unbedingt nahe sind. Ja. Einfach Fremdes zu erleben, um dann einfach den Gesamtkontext auch besser einschätzen zu können. Und klar, wann macht man das am besten, wenn nicht eben in jungen Jahren, wo man vielleicht beruflich noch keine Verpflichtung hat, noch keine Familie und wo man auch einfach wirklich mal ein Jahr raus sein kann, ohne dass es irgendwelche bleibenden Schäden hinterlässt, ne?
Ja, ganz genau.
Gerade in diesen Turbo-Zeiten, wo irgendwie alles darauf ausgelegt ist, möglichst schnell Abitur, dann möglichst schnell einen Bachelor, möglichst schnell mit Anfang 20 irgendwie im Leben stehen, obwohl du noch gar keine fertige Persönlichkeit bist, sollst du aber schon in dieses Zahn oder ein Zahnrad in diesem Karriereapparat werden, so, das ist halt einfach auch nicht gesund. Ich glaube, man sollte sich, wenn man das kann, diese Zeit nehmen.
Ja, also ich glaube, es ist genauso ein großes Unterfangen, vielleicht auch zu sagen, ich bin jetzt auf einmal ein Jahr weg von der Familie, von meinen sozialen Gefügen, von meinem Sozialraum und gebe mich so einer Reise hin. Auch das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Das heißt also, ich habe, was das Alter betrifft, wenn er jetzt, ich weiß nicht, ob das Alter gesagt hat, vielleicht 18, 19 war oder so, finde ich es teilweise, genau, es ist auch nicht jedermanns Sache unbedingt und vielleicht auch ein bisschen zu früh für manch einen. Ich denke aber, dass man sich grundsätzlich so eine Zeit nehmen sollte und vielleicht, wenn man halt vielleicht sehr früh angefangen hat zu studieren, spätestens im Studium oder nach dem Studium oder auch nach einer Berufsausbildung, wie auch immer, sowas machen sollte, das finde ich ganz wichtig. Dann steht man zumindest auch noch mehr im Leben, ne? Dann hat man vielleicht mal eine eigene Wohnung gehabt und sowas.
Ja, gerade im Studium ergibt sich die Chance ja auch oft relativ gut mit so einem Auslandssemester und so. Und das ist dann ja auch, und ja, wie gesagt, das sind Erfahrungen, finde ich, die eigentlich jeder gemacht haben sollte. Aber zurück zu Theo Herjes, der ist an sich jemand, der sehr mit seiner Familie verbunden ist und den es eigentlich nicht wegzieht von seiner Familie. So hat er auch beschlossen, sein Ingenieurstudium, also er möchte Ingenieurwissenschaften studieren, das möchte er in Brüssel in seiner Heimatstadt absolvieren, damit er eben bei der Familie ist. Mhm. Aber irgendwie zieht es ihn so ein bisschen auch in die Welt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vielleicht auch durch diesen Zeitgeistdruck kommt, sodass man das Gefühl hat, man muss unbedingt auch was Cooles machen und reisen. Ich glaube, viele Leute, oder ich habe tatsächlich auch einige Leute erlebt, so, die eigentlich gar keine Reisetypen sind, die auch nicht unbedingt so klarkommen auf die Gegebenheiten in vielen Ländern und die dann trotzdem irgendwie, keine Ahnung, backpacken durch Mexiko, weil einem halt so die Gesellschaft suggeriert, du musst coole Erfahrungen machen, weißt du? Und dann, ich weiß nicht, wie es bei ihm war, ob er das aus freien Stücken tut oder weil er eben auch dieses Gruppenzwanggefühl hatte, aber er hat sich Australien ausgesucht und die Entscheidung für Australien ist dann eben nochmal auch dadurch leichter gefallen, weil die Familie Herjes einige Freunde in Australien hat. Also er hat da Anlaufstationen. Mhm. Der beste Freund seines Vaters, JP, lebt mittlerweile da. Ich glaube, das steht für Jean-Philippe. Der hat eine Australierin geheiratet und lebt seitdem dort. Und der ist auch Theos Patenonkel. Also er weiß, er hat da einfach jemanden, zu dem er einen sehr, sehr guten Draht hat als Anlaufstelle. Und er weiß eben, dass seine Cousine Lisa auch durch Australien reist und die beiden dann ihre Routen so planen, dass sie häufiger mal irgendwelche Treffen haben und auch zeitweise gemeinsam leben werden. Hm. Auf der Abschiedsparty, okay. Entschuldige.
Ach, das war nur ein Okay, also so. Viel eher finde ich es ja ganz gut, dass er da jetzt auch irgendwie eine gewisse Vernetzung hin hat und da vielleicht auch nicht ganz alleine auf sich alleine gestellt ist. Ich glaube, das wäre dann insgesamt nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, wahrscheinlich. Auf der Abschiedsparty mit seinen Freunden in einer Brüsseler Bar verspricht er, wie gesagt, seiner Freundin zum damaligen Zeitpunkt, dass sie versuchen werden, die Beziehung aufrechtzuerhalten, egal ob er jetzt 6 oder 12 Monate wegbleibt. Und auch seine Eltern beruhigt er, die sind so ein bisschen ängstlich, weil ihr Sohn doch so lange weg sein wird von zu Hause, speziell seine Mutter ist wohl sehr, sehr sorgenvoll. Australien natürlich auch ein Land, zwar mit einer überschaubaren Kriminalitätsrate, aber natürlich auch mit vielen inhärenten Gefahren, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat als Europäer. Einfach die Zahl an giftigen Tieren beispielsweise ist unglaublich hoch, ne? Also die Eltern machen sich so ein bisschen Sorgen, aber Theo kann auch auf so ein paar Reiseerfahrungen zurückgreifen, meist auch mit seinen Eltern und kann sie beruhigen. die wissen auch, dass er ein sehr vorsichtiger, organisierter junger Mann ist. Und die wissen auch, dass er Anlaufstellen hat. Und er verspricht, eben sich regelmäßig zu melden. Und er verspricht auch, dass er, ich weiß nicht, warum konkret er dieses Versprechen macht, ob seine Mutter da mal irgendwie nachgefragt hat. Er verspricht auf jeden Fall auch, nicht irgendwie unvorsichtig zu sein und irgendwelche Felsen oder Klippen zu besteigen, um dann da irgendwie Sturzrisiko einzugehen. Und dieses Versprechen ist ein bisschen makaber, wenn man den weiteren Verlauf der Geschichte betrachtet und das, was eventuell geschehen sein könnte. Aber nehmen wir nicht zu viel vorweg, gehen wir dann in die Reise an sich. Oder hast du noch Fragen?
Und dann, nee, ich denke nur, ich sehe gerade Parallelen zu dem Fall, dessen Name mir natürlich nicht einfällt. Ich meine, es war in Neuseeland und da ging es ja auch um Klippen, da ging es ja um diese Fahrradtour, von der der junge Mann leider nicht zurückgekommen ist.
Der junge Mann hieß Mike und es war Malta, nicht Neuseeland, ja.
Okay. Aber ähnliche Situation.
Aber ja, es gibt da eine alte, ja, das, also das ist auf jeden Fall eine Parallele, das war wirklich die einzige Parallele. Also das ist ansonsten, man weiß auch nicht, ob hier Klippen eine Rolle spielen, aber das ist eine Arbeitshypothese der australischen Behörden. Wir sprechen hier, das nehme ich vorweg, von einem Cold Case.
Okay.
Was da letzten Endes passiert sein könnte, wissen wir nicht, denn Theo Hayes verschwindet ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach spurlos. Es gibt keine Leiche, es gibt kein weiteres Lebenszeichen. Wir wissen also noch nicht mal, ob wir von einem Tod sprechen, ob er vielleicht, weiß ich nicht, entführt und irgendwo gefangen gehalten wird, ob er sich aus freien Stücken verabschiedet hat, ob er durch einen Unfall zu Tode kam, ob er ermordet wurde. Wir können hier wirklich nur spekulieren, aber die Umstände seines Verschwindens und die Rahmenbedingungen und das alles sprechen aus meiner Sicht eher für ein Verbrechen. Aber dazu kommen wir noch.
Ja, okay.
Theo reist also im November 2018 nach Australien, landet in Melbourne, wo er dann von seinem Patenonkel JP und dessen Frau Julia abgeholt wird. Die freuen sich total. Die haben ein über diese Entfernung Belgien, Australien ein super gutes Verhältnis, kommunizieren sehr, sehr viel. Und ja, wie gesagt, JP ist einer der engsten Freunde und ältesten Freunde von Theos Vater, sodass das halt auch für die Familie ein Stück weit Sicherheit ist, zu wissen, der ist irgendwo, wo er wirklich gut behütet ist und wo er geliebt wird auch. Ne? Also wo im Prinzip alles passt.
Ja, ist optimal. Das kann man sich, glaube ich, als Elternpaar auch nur so wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Und das war, wie gesagt, auch einer der Gründe für diesen Reiseantritt nach Australien. Theo wollte auch einfach seinen Patenonkel nochmal wiedersehen. Wie gesagt, die haben ein super enges Verhältnis und seit dessen Umzug nach Australien zu seiner Frau sieht man sich natürlich dementsprechend nicht mehr, außer wenn JP in der Heimat ist. Und Theo möchte vor allem auch die gemeinsamen Kinder von JP und Julia sehen und ja, einfach Zeit bei den beiden verbringen.
Ja.
Er lebt dann auch einige Wochen bei der Familie und lebt sich quasi in Australien ein, akklimatisiert sich in diesem Kontext von Menschen, die ihn lieben und die er kennt. Und ja, unternimmt unheimlich viel, macht Ausflüge mit JP, die gehen angeln, die gehen klettern, die gehen wandern, machen irgendwelchen Sportkram zusammen. Theo ist ein sehr aktiver junger Mann. Und er spielt auch sehr, sehr gut mit den Kindern der Familie, sodass JP und Julia ihm dann anbieten, er soll doch länger bleiben als diese paar Wochen. Aber er lehnt das ab. Er hat seine Reise sehr, sehr genau geplant, wann er wo sein möchte und hat da so ein ganz, ganz klares Bild im Kopf. Und er will daran festhalten. Wie gesagt, so Spontanität, Flexibilität sind jetzt nicht unbedingt seine allergrößten Stärken, sondern er war halt jemand, der, wenn er so einen Plan hat, dann hat er den halt verfolgt.
Verstehe.
Und so verlässt er dann JP und seine Familie und folgt seinen ursprünglichen Reiseplänen. Er besucht Adelaide, er taucht am Great Barrier Reef, auch so eine große Attraktion für Australien-Touristen. Sollte man noch mitnehmen, solange man kann. Aufgrund der Erderwärmung wird es das wahrscheinlich nicht mehr so lange geben. Und arbeitet als Balljunge bei den Australian Open, also so einem großen Tennisturnier. Sicherlich auch eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Das glaube ich auch.
Und trifft sich dann im Februar 2019 mit seiner Cousine Lisa. Die ist, wie gesagt, auch nach Australien gekommen. Die ist ein bisschen vor ihm gekommen und ihrerseits rumgereist. Und die beiden treffen sich in Melbourne, teilen sich da für ein paar Wochen ein Apartment und ja, arbeiten zusammen, wohnen zusammen, gehen zusammen feiern, lernen junge Leute kennen und verbringen also Zeit, bis dann ihre Reiserouten sich wieder trennen und Theo alleine weiterreist und Lisa alleine weiterreist.
Ja.
Theo reist dann über Brisbane, auch eine recht bekannte Stadt, und trifft auch da dann nochmal seine Cousine Lisa und auch einen Cousin, der in Australien lebt. Also wie gesagt, er hat da Anlaufstellen, er hat da Kontakte und es ist immer total harmonisch. Theo wirkt immer super ausgelassen und genießt diese Reise einfach total. Er und sein Cousin Michael oder Michael, die haben sich seit Kindesbeinen an nicht mehr gesehen, weil der sehr, sehr früh nach Australien ausgewandert ist und da ist dann natürlich einfach das wahrscheinlich emotional sehr überwältigend und eine sehr, sehr große Freude, sich dann einfach nochmal live und in Farbe zu sehen.
Ja, klar.
Er hat mittlerweile beschlossen, dass er Anfang Juni die Rückreise nach Belgien antreten wird. Also er will nicht diese 12 Monate bleiben, die er rein theoretisch könnte, sondern so nach 7 Monaten etwa soll für ihn Schluss sein. Denn da ist die Aufnahmeprüfung an der Universität in Brüssel für Ingenieurswissenschaften und er hat eben beschlossen, diese Aufnahmeprüfung wahrzunehmen, nicht auf die nächste zu warten und möchte dann eben, wie gesagt, Anfang Juni zurückreisen. Die Beziehung zu seiner Freundin in Belgien ist mittlerweile in die Brüche gegangen, muss ich dazu sagen. Das hat dann diese Entfernung eben doch nicht verkraftet. Also das.
Wie lange war er jetzt weg?
Ja, also wir sind jetzt im Mai, ne? Also er ist jetzt schon so ein halbes Jahr unterwegs, bisschen mehr.
Halbes Jahr, okay.
Ist schon auch eine Zeit, ne? Also
ja, es ist schon eine Zeit, aber was ist dann ein halbes Jahr? Also wenn man es wirklich ernst meint und wirklich versucht, ist es doch eigentlich eher ein schöner Anlass, vielleicht auch zu sagen, hey, keine Ahnung, du bist jetzt ein halbes Jahr da, ich komme mal für 2 Wochen und man plant danach gemeinsam wieder. Also finde ich auf jeden Fall so aus erwachsener Sicht eigentlich in so einen Katzensprung.
Aber nicht viel. Aber versetz dich doch mal zurück. Also ein halbes Jahr heute, aus Erwachsenensicht, wie du sagst, fühlt sich auch einfach anders an als ein halbes Jahr aus jugendlicher Sicht. Ne? Als ich 18 war, hätte ich mir das, also sagen wir mal so, mit 18 wäre es bei mir auch eher gescheitert als heute. So, Punkt.
Ja, safe, auf jeden Fall, klar. Nein, das ist auch so. Also in dem Alter war es eine ganz andere Nummer. Das verstehe ich total. Nur halt so ganz von außen betrachtet, so aus meiner jetzigen Perspektive heraus ist es halt ein Pups.
Ja, heutzutage empfinde ich das auch als Pups, aber das hat natürlich auch, wie soll ich sagen, auch immer damit zu tun, auf was für einem Fundament so eine Beziehung steht. Ne? Das kommt auch oder hat auch stark damit zu tun. Wenn das,
ja, auf alle Fälle.
Wenn das irgendwie eine wirklich sichere Sache ist mit einem emotional starken Fundament, dann kriegt man so eine Zeit auch einfach ganz anders rum. Wenn das.
Ja, nein, das Ding ist doch auch einfach. Man kann, also ich finde es in dem Alter auch fast falsch zu sagen, dass man von einem Fundament spricht, wenn ich jetzt einfach mal so auf mein Leben zurückschaue, denn ich denke, in dieser Aufbruchsstimmung, in dieser plötzlichen Freiheit, die ja eigentlich alle Möglichkeiten offen hält und eben auch alle Versuchungen und Gefahren und, ist es gar nicht garantiert, dass man sich dann in so jungen Jahren für ein Lebenskonzept entscheidet, das irgendwie auf einer gewissen Stabilität beruht. So. Punkt.
Richtig, absolut, ja. Theo jedenfalls kommt nun Ende Mai, am 29. Mai 2019 in Byron Bay an. Da will er die letzten 2 Wochen verbringen. Am 12. Juni will er dann zurück nach Brüssel fliegen, hat einen Flug gebucht über Bangkok und bucht sich ins Wake Up Hostel ein. Das ist so ein bei Backpackern sehr beliebtes Hostel. Byron Bay ist eine relativ bekannte Küstenstadt, bei Backpackern und Surfern sehr bekannt, sehr beliebt, wunderschöner Strand, Heimat des Schauspielers Chris Hemsworth und ja, einfach so ein bisschen für seinen relaxten Vibe bekannt. Also habe ich dir auch irgendwie so ein Bild geschickt von dem langgezogenen Strand in Byron Bay, das ist auch wirklich landschaftlich sehr schön, es gibt da so einen ganz charakteristischen Leuchtturm, der auf so einem Cliff steht, alles sehr, sehr malerisch. Kann ich schon verstehen, dass es einen da dann nochmal hinzieht, so für die letzten 2 Wochen.
Klar, das ist der absolute Wahnsinn. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Wenn ich jetzt einen Beamer hätte, ich wäre jetzt gerne dort.
Ja, Australien immer so ein Kontinent, der mich nie so gereizt hat, aber so ab und so irgendwie sehen würde ich es dann doch ganz gerne mal.
Ja, ach, jetzt geht es mir eher um den Strand jetzt gerade. Also der könnte auch auf Malle sein, aber Strand wäre jetzt gerade gut.
Das Wake Up Hostel bietet den unschätzbaren Vorteil, dass es auch ganz in der Nähe des Strandes liegt, also taktisch gut gewählt von Theo. Der möchte da, wie gesagt, auch so ein bisschen Zeit am Strand verbringen, möchte auch so ein bisschen surfen. Also er ist jetzt jemand, der es immer wieder mal ausprobiert hat, jetzt kein Surferboy per se, aber jemand, der es immer wieder mal ausprobiert hat und da großen Spaß dran gefunden hat und auch deswegen eben Byron Bay angesteuert hat. Der SMS- bzw. WhatsApp-Verkehr mit seiner Familie wird jetzt ein bisschen spärlicher. Er hat da öfter mal Netzprobleme und seine Mutter sorgt sich, aber weiß ja im Endeffekt, dass ihr Sohn extrem zuverlässig ist und solange sie ab und zu noch was von ihm hört, ist sie zumindest halbwegs beruhigt. Ab Anfang Juni allerdings bleiben dann Nachrichten weitestgehend aus und langsam ist sie so ein bisschen, ja, weicht ihr beruhigtes Gefühl so ein bisschen Angst und Sorge, denn Theo hat sich eigentlich immer irgendwie gemeldet. Er hat immer Wege gefunden, sich zu melden. Wenn er sich mal ein, zwei Tage nicht melden konnte, weil er irgendwie im Outback unterwegs war, okay, aber es hat eigentlich nie länger als zwei Tage gedauert, bis er dann irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat. Auch JP, also sein Patenonkel, hat längere Zeit nichts mehr von ihm gehört und Theos Mutter bittet jetzt aus Belgien JP eben vielleicht in Byron Bay nachzuforschen und da mal hinzufahren und nach dem Rechten zu sehen. Sie weiß, in welchem Hostel Theo übernachten wollte und ja, der Patenonkel soll da nun eben nach dem Rechten sehen.
Auch hier wieder eigentlich ein glücklicher Zufall, dass dort jemand ist, der einfach mal nachschauen kann, denn ja. Australien ist einfach so die komplett andere Seite der Welt.
Ja, genau. Also da wirklich pures Glück tatsächlich. Also auch wenn JP in einer ganz anderen Ecke von Australien wohnt, das ja auch ein recht großer Kontinent ist, da bist du auch nicht mal eben so, aber er hat halt die Möglichkeit, nach Byron Bay zu reisen, beziehungsweise da erstmal anzurufen und kontaktiert eben dieses Wake-Up-Hostel und das schlechte Gefühl von Theos Familie und auch JP verstärkt sich nun, denn er hat nicht ausgecheckt, er wurde zwar dort nicht mehr gesehen seit einiger Zeit, hat aber nicht ausgecheckt und sein gesamtes Gepäck ist noch im Zimmer, also nichts, was jetzt darauf hindeutet, dass er geplant abgereist wäre, dann hätte er ja wenigstens sein Gepäck mitgenommen. JP überlegt jetzt nach Byron Bay zu fahren, aber ihm fällt eine andere Möglichkeit ein, so ein bisschen zu gucken, was eventuell sein könnte oder wo Theo unterwegs ist, ob er unterwegs ist. Er hat Theo geholfen, nach dessen Ankunft ein australisches Bankkonto einzurichten, für dieses Work and Travel, einfach damit das dann leichter ist, als wenn das alles über sein belgisches Konto laufen müsste.
Ja.
Und er hat die Zugangsdaten zu diesem australischen Bankkonto und er kann nun also nachvollziehen, wann es so die letzten Kontoaktivitäten gab, wann was abgehoben oder bezahlt wurde. Und das macht er nun und er findet heraus, dass die letzte Transaktion von Theos Konto in einer Bar in Byron Bay stattfand, der sogenannten Cheeky Monkeys Bar. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt.
Ja.
Das ist also das letzte Lebenszeichen, das ja auf jeden Fall da gewesen ist. Man setzt sich mit Lisa in Kontakt, also mit seiner Cousine, die erzählt, dass er für Anfang Juni, für den 3. Juni, eine Busfahrkarte nach Melbourne gebucht hat, um sie nochmal zu besuchen. Man ruft das Busunternehmen an und die bestätigen, dass dieses Ticket gebucht wurde, er aber die Fahrt nicht angetreten hat. Also sein Platz auf dieser Busfahrt ist leer geblieben. Also nochmal rekapitulieren mit den Daten auch. Er kommt am 29. Mai in Byron Bay an,
ja.
Plant am 12. Juni zurückzufliegen, will aber zwischendurch am 3. noch kurz nach Melbourne seine Cousine nochmal besuchen. Aber seit dem 2. Juni hört man auf jeden Fall gar nichts mehr von ihm. Also da ist quasi der Kontakt abgebrochen. Es ist, wie gesagt, gar nicht so in Theos Natur, diese Busfahrt nicht anzutreten. Wie gesagt, er ist jemand, der seinen Plänen sehr, sehr akribisch folgt und der wenig Flexibilität an den Tag legt. Und wenn er die Reise nicht angetreten hätte, aus freien Stücken, hätte er das Ticket storniert, hätte seiner Cousine Bescheid gesagt. Also das so, wie es jetzt sich darstellt, wäre das auf keinen Fall abgelaufen. Deswegen ist die Familie sich absolut sicher, es gab da keine spontane Umentscheidung, irgendwas muss passiert sein und JP meldet seinen Patensohn am 6. Juni 2019 bei den australischen Behörden als vermisst und auch relativ schnell beginnen relativ groß angelegte Suchaktionen in Byron Bay und vor allem auch küstennah. Da gibt es gerade zwischen der Küste und dem Ort einen sehr, sehr ausgedehnten, ja fast schon urwaldartigen Grünstreifen, so ein richtiges Dickicht, aber dazu kommen wir später. Die Familie von Theo vor Ort, also Lisa, Michael und auch JP, starten noch so eine Suchaktion über Facebook. Die versuchen so ein bisschen die australische Öffentlichkeit zu sensibilisieren, auch auf so Backpacker-Seiten, wo dann vielleicht irgendwie ja, viele Reisende sich so ein bisschen informieren, dass die auch alle von dem Fall hören und dass die auch ein Bild von Theo vor Augen haben, falls der ihnen über den Weg laufen sollte. Im Laufe der Zeit wird auch eine relativ große Summe zusammenkommen an Belohnungsgeldern aus verschiedenen Quellen, von den australischen Behörden, aus privaten Quellen. Das ist immer noch verfügbar für Informationen zum Verbleib von Theo Hayes. 500.000 australische Dollar, das sind 320.000 Euro, also schon auch eine massive Summe,
Auf jeden Fall.
die, wie gesagt, immer noch offen ist, wenn jemand Informationen haben sollte. Also das ist auch eine Sache, die ja so ein bisschen zeigt, dass was auch immer da passiert ist, ein großes Mysterium ist. Denn wenn da irgendwer auch nur ansatzweise was wüsste, hätte er dieses Geld wahrscheinlich in Besitz genommen.
Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall sogar. Die Verlockung ist dann doch eher groß und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es viele Leute anzieht, die einfach so davon profitieren wollen und einfach nur irgendwas erzählen.
Ja, wie immer in solchen vermissten Fällen gibt es vermeintliche Sichtungen und irgendwelche Menschen, die einfach irgendeinen Murks erzählen, um sich wichtig zu machen. Vielleicht auch Leute, die wirklich legit denken, sie hätten da was gesehen oder hätten irgendwelche
Klar.
Hinweise, ne? Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Falschinformationen. Lisa, Michael und auch JP reisen jetzt jedenfalls alle nach Byron Bay, um da die Behörden zu unterstützen und ihrerseits auch nach Theo zu suchen. Und auch seine Eltern machen sich auf den Weg nach Australien. Da gibt es auch ein paar Mitschnitte von irgendwelchen Pressekonferenzen, wo speziell der Vater sich an die australische Öffentlichkeit wendet. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu ertragen, weil man da einfach einen Mann sieht, der ja, sehr mit sich kämpfen muss, um die Tränen zurückzuhalten, wenn er so die Öffentlichkeit anspricht. Und an sich ist das so ein Mensch, der eigentlich so einen total jugendlichen und vitalen Eindruck macht. Also trotzdem er einen 18-jährigen Sohn hat, finde ich, wirkt er sehr, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er hat so eine sehr junge Ausstrahlung, aber wirkt so, also, oder man sieht, dass er sehr jung geblieben ist, aber er wirkt so gealtert durch die Ereignisse. Weißt du, was ich meine? Also man merkt ihm
Ja,
diese
total.
Last einfach an, ja.
Ja, klar. Ja, man kann es verstehen. Das muss ja einfach die maximale Hölle sein. Und ich glaube, diese Kraft aufzubringen, dann so eine Pressekonferenz zu halten oder halt irgendwelche Interviews zu geben, obwohl man weiß, dass es so aus rein menschlicher Perspektive jeder verstehen würde, warum man vielleicht weint. Trotzdem muss man sich tierisch zusammenreißen, um dann einigermaßen gerade Worte zu finden. Das stelle ich mir einfach unglaublich anstrengend und sehr schwer und belastend vor. Und von daher, allein die Worte, so wie du es gerade beschrieben hast, ich kann sehr gut verstehen, wie es ihm gegangen sein muss und ergangen sein muss. Und ich glaube auch zu verstehen, wenn du sagst, er ist nochmal durch diese ganze Aktion irgendwie deutlich gealtert.
Ja, also man merkt einfach, dass diese Ausgelaugtheit, die man ihm ansieht, dass das nicht sein Naturell ist, sondern dass es das den Umständen geschuldet ist. Und wie auch schon im Fall Tom Finn Knorz, auch wieder so ein Ding, wo ich denke einfach, ich wünsche mir so sehr für diese Eltern, dass man irgendwann eine Erklärung findet. Ne, natürlich, der kleine True Crime Spacken in mir, der wünscht sich das natürlich auch, dass man irgendwie für so Cold Cases Auflösungen bekommt, einfach so aus purem Interesse und so egoistischer Neugier, ne? Aber
Ja,
ich will es einfach auch für diese Menschen so. Das wäre
klar.
echt, ja.
Ich verstehe das total, absolut.
Die australischen Datenschutzgesetze machen der Suche jetzt so ein bisschen auch einen Strich durch die Rechnung. Man kann seine Handydaten nicht auswerten, also sein Bewegungsprofil nicht erstellen. Und das ist natürlich auch totale Scheiße. Man könnte es jetzt eventuell orten, ob es vielleicht noch aktiv ist, ob er unterwegs ist, wann es das letzte Mal aktiv war, aber das dürfen die australischen Behörden aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß nicht, wie genau da die Regularien sind. Aber Theos Familie bleibt nichts anderes übrig, als alleine zu suchen. Und seine Mutter setzt sich an ihren Laptop und versucht sich in Theos Google-Konto einzuwählen. Weil das ist mit dem Handy synchronisiert und sie versucht dann irgendwie quasi das, was die Polizei nicht darf, über sein Google-Konto zu machen. Also quasi eine Erstellung von einem Bewegungsprofil, Suche nach irgendwelchen Suchanfragen, nach Online-Aktivitäten und sie braucht viele, viele Versuche, aber irgendwann errät sie das Passwort und kann sich tatsächlich in seinen Account einwählen.
Ach krass. Okay.
Also 10 Tage tatsächlich, nachdem es das letzte Lebenszeichen ihres Sohnes gab, schafft seine Mutter es, sich in sein Google-Konto einzuwählen, und man kann nun zumindest die letzten digitalen Schritte ihres Sohnes nachvollziehen.
Ja.
Allerdings bringt das nicht die erhofften Antworten, sondern eher noch viel mehr Fragen. Aber dazu kommen wir noch.
Ja.
Denn dieses Bewegungsprofil, das die Mutter dann da oder die Familie dann da von Theo Hayes erstellen kann, ist komplett merkwürdig, und das führt in Gegenden von Byron Bay, die Touristen nicht bekannt sind und die auch vielen Einheimischen nicht bekannt sind. Also wo sich die Frage stellt, wie er da hingekommen ist, aber wie gesagt, dazu kommen wir. Theos Spur verliert sich, wie gesagt, zwischen Ende Mai und Anfang Juni. An seinem letzten Abend geben die GPS-Daten Aufschluss darüber, dass er in der Stadt unterwegs war. Downtown Byron Bay, da gibt es auch Aufnahmen aus einem Supermarkt, die habe ich dir auch geschickt. Da ist er zu sehen, wie er mit einem anderen Backpacker irgendwie in einem Supermarkt Alkohol kauft. Theo trägt so eine Mütze, und diese Mütze, die ist total charakteristisch für ihn. Die ist so ein bisschen wie so sein Markenzeichen, die hat er eigentlich immer auf. Das ist so sein Lieblingskleidungsstück, also da ist er sehr gut identifizierbar auf diesen Fotos.
Ah, er ist das, okay. Ich habe mir die Bilder vorhin angesehen und war mir nicht sicher, ob es er ist oder der daneben. Ich hätte tatsächlich für diesen größeren jungen Mann tendiert, zu diesem tendiert.
Ist er halt nicht. Also ist es Theo mit der Mütze. Und es ist dann eben nachvollziehbar, dass er mit anderen Backpackern aus diesem Wake-Up-Hostel unterwegs war. Die haben was zu trinken gekauft, die haben so ein bisschen vorgeglüht und sind dann in diese Cheeky Monkeys Bar gegangen. Die ist so eine halbe Stunde zu Fuß vom Hostel weg und relativ beliebt bei Backpackern. Da gibt es auch Kameraaufnahmen aus dem Cheeky Monkeys.
Ja.
Die zeigen, dass die Gruppe so um 21:30 abends ungefähr angekommen ist, und die haben da ganz normal gechillt. Gegen 11 ist Theo dann draußen, frische Luft schnappen, und der Türsteher verwehrt ihm beim Wiederreinkommen den Eintritt in die Bar mit der Aussage, Theo sei zu betrunken. Der wirkt auf dem Video aber nicht betrunken. Freunde sagen auch aus, dass er nicht betrunken war. Der hat wohl 2 Bier getrunken den ganzen Abend. Also seltsame Aktion, aber im Nachhinein war von Anwohnern von Byron Bay auch zu hören, dass das Cheeky Monkeys dafür bekannt ist, dass die Türsteher sehr willkürlich handeln und einfach Leute unter irgendwelchem Vorwand rausschmeißen, einfach deren Nase ihnen nicht passt oder einfach so ihre Machtposition sehr, sehr ausnutzen.
Okay.
Also man kann sich relativ darüber im Klaren sein oder sicher sein, dass Theo da einfach nicht reingelassen wurde, weil die aus irgendeinem Grund keinen Bock auf ihn hatten. Er wird dadurch auf jeden Fall von seiner Freundes-Backpacker-Gruppe getrennt. Die bleiben im Cheeky Monkeys. Und er verlässt so gegen 11:05 ungefähr die Szenerie. Also da verlässt er den Eingangsbereich der Bar. Er macht sich offensichtlich auf den Weg zurück zum Hostel oder geht zumindest kurz in die Richtung, sucht die Adresse des Hostels auch irgendwie so 10 Minuten später bei Google nachweislich. Also da guckt er bei Google
Okay, das
Maps.
weiß man dann. Ja, okay, verstehe.
Genau, wie gesagt, die haben sein ganzes Google-Konto, liegt quasi offen für die Familie, die können das auf jeden Fall nachvollziehen.
Aber das ist ja natürlich total unheimlich und auch super spannend für die Eltern.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl in dem Moment, wo die Mutter wirklich das richtige Passwort erraten hat und rein konnte, einfach so eine unglaubliche, so ein Gefühl der Leichtigkeit und der Befreiung gewesen sein muss. Sie muss ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, welche Hoffnungen sich gehabt haben.
Ja.
Ein sehr befreiendes Gefühl stelle ich mir in dem Moment einfach vor. Und krass finde ich es auch, dass man das jetzt, wenn man so diese verschiedenen Puzzleteile rekonstruiert und zusammensetzt, Tetris-artig quasi zusammenbringt, dass man dann jetzt so nah doch noch an ihm ist und an seinem Gang an dem
Ja,
Abend.
das muss sich anfühlen wie ein ganz, ganz großer Durchbruch, da auf einmal eben, wie
Ja.
gesagt, diese virtuelle Spur zu haben, ne? Und unser Leben ist einfach nun mal sehr stark vernetzt mit dieser virtuellen Wirklichkeit, und du kannst, wie gesagt, GPS-technisch sehen, wo war er, wo hat er sich bewegt. Du kannst seine Suchanfragen nachvollziehen. Das heißt, du hast einen ungefähren Eindruck, was hat ihn mental umgetrieben, was für Gedanken hat er sich gemacht, ne? Und es ist nun also offensichtlich klar, dass er eben den Heimweg gesucht hat in das Wake-Up-Hostel, die Strecke bei Google Maps gesucht hat, und es gibt auch Bilder von ihm, die ihn so halb auf dem Heimweg zeigen. Ich habe dir so ein Bild von so einer Straßenüberwachungskamera geschickt, wo er quasi so durch so eine nächtliche Straße geht.
Ah ja, Auch an seinem Smartphone.
Ja, wahrscheinlich zur Orientierung.
Ja, genau, aber in diesem Kontext, wenn man halt genau weiß, was er da macht, so rückblickend anhand seiner Google-Daten, finde ich das irgendwie total unheimlich, eigentlich jetzt nochmal ein Bild zu haben, wie er es gerade wirklich live bedient.
Ja,
live,
voll.
In Anführungsstrichen, ne?
Voll. Ich finde das immer krass in unserer heutigen Zeit, wo halt eben sehr viel Überwachung stattfindet und man eben dadurch viel Material hat, wenn man dann von Menschen, von denen man weiß, dass sie zeitnah danach verschwinden oder ermordet werden, dann eben noch so letzte Momente hat. Das war auch bei Brynja Brjánsdóttir, diese Isländerin, die ermordet wurde auf dem Heimweg, wo man einfach diese Bilder gesehen hat, wo man wusste, okay, 20, 30 Minuten bevor sie ihr Leben verloren hat, läuft sie dann noch so betrunken durch die Straßen von Reykjavik. Ne? Also wo man einfach dann auch nochmal ganz plastisch sieht, wie nah einfach so ein Abend feiern mit Freunden und eben so ein gewaltsamer Tod dann auch beieinander liegen können.
Ja, total. Ist so.
Jetzt allerdings beginnt das Ganze verwirrend zu werden, denn die GPS-Daten und sein Bewegungsprofil zeigen, dass er eben nicht Richtung Wake Up Hostel geht, sondern in die entgegengesetzte Richtung, ganz woanders hin. Und die Familie fragt sich, warum? Also warum wurde nach dem Hostel gesucht und dann in eine andere Richtung gegangen? Es gibt die Theorie, dass er sich noch irgendwas anderes ansehen wollte, vielleicht so ein bisschen die Gegend erkunden und einfach dieses Hostel so als Ankerpunkt genutzt hat, um einfach zu sehen, dass er sich nicht zu weit weg davon bewegt. Weißt du, dass er das so als Fixpunkt bei Google Maps einfach hatte und dann so ein bisschen durch die Straßen gehen wollte, um einfach dann aber auch zu wissen, wie weit er es noch nach Hause hat, einfach diesen Hostelpunkt gewählt hat.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das kenne ich auf jeden Fall auch noch so aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwie in einer fremden Stadt ist, nachts unterwegs und man halt nur grob die Ecke vielleicht kennt und er war ja wirklich auch nicht lange dort, nur wenige Tage. Das heißt, er konnte sich noch gar nicht wirklich ausgekannt haben. Und dann ist es halt genauso, wie du sagst, ne? Dann selbst mit Google Maps ist nicht immer alles ganz klar, besonders nicht im Dunkeln, so in der Nacht. Und der war ja auch vielleicht angetrunken. Gibt es ansonsten vielleicht andere Hinweise noch so von seinen Leuten, mit denen er unterwegs war, worüber die sich unterhalten haben? Also vielleicht gab es ja da nochmal irgendwie ein Gesprächsthema über irgendeine Ortschaft, die er sich vielleicht ansehen wollte.
Nee, also da ist überhaupt nichts bei rausgekommen, da gibt es keinerlei Hinweise. Er bewegt sich jetzt quasi auf so Parallelstraßen Richtung Strand und man geht halt davon aus, dass er vielleicht einfach Bock hatte, sich den Strand mal bei Nacht anzusehen. Also nicht unbedingt, dass er dann da noch schwimmen wollte, es war relativ kühl und er, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt der Typ für waghalsige Aktionen, aber dass er vielleicht einfach Bock hatte, nochmal zum Strand zu gehen, den einfach auch mal bei Nacht zu sehen.
Ja.
Seine Route führt ihn allerdings in einen Bereich von Byron Bay, den Einheimische eher meiden und der Touristen Augen normalerweise verborgen bleibt. Die sogenannte Gegend Cricket Nets, da habe ich dir auch so ein paar Fotos von geschickt. Das ist so eine etwas heruntergekommene Nachbarschaft, sozial schwach und auch eine Gegend, wo Obdachlose so Zeltcamps haben und wo auch, ja, mit Drogen gehandelt wird, wo die Kriminalität halt auch deutlich höher ist als in anderen Bereichen von Byron Bay. Also so quasi, um es mal salopp zu sagen, so das Ghetto von Byron Bay.
Ja.
Man kann anhand seiner GPS-Daten nachvollziehen, dass er da in Cricket Nets irgendwie 7 Minuten bewegungslos stehen bleibt, aber auch keine Handyaktivität hat. Also es ist nicht so, dass er irgendwie steht und irgendwas googelt oder so, sondern er steht einfach 7 Minuten mitten in der Nacht darum, sodass man davon ausgeht, dass er da höchstwahrscheinlich mit irgendwem in Kontakt gekommen ist und dann so in so ein Gespräch quasi verwickelt wurde.
Ja.
Denn seine Route führt nun einen selbst den Einwohnern von Byron Bay nicht unbedingt bekannten Trampelpfad entlang. Ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit Trail. Und der führt durch dieses Dickicht, durch diesen Urwaldstreifen zwischen Byron Bay Ort und dem Strand eben an den Strand. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt, da sieht man so grob diesen Wegverlauf.
Das ist dieser Beach Track.
Ja, das heißt aber irgendwie anders. Aber es ist auf jeden Fall, ist das ein Weg, den Touristen quasi gar nicht nutzen. Und der auch, wie gesagt, Einheimischen von Byron Bay nicht zwingend bekannt ist, weil die eben diese Gegend Cricket Nets oft meiden. Also das ist wirklich so ein totaler Insiderpfad und das untermauert so ein bisschen die Meinung der Behörden, dass er in Cricket Nets eben jemanden kennengelernt hat, als er da stand, weil man einfach sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Weg von sich aus gefunden hat, ist quasi super unwahrscheinlich. Also sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Er bewegt sich dann nun einfach nachvollziehbarerweise Richtung Strand, auch in einem relativ zügigen Bewegungstempo. Das kann man wohl aus diesen Google-Daten auch auslesen. Also er geht jetzt zügiger als zuvor. Zuvor durch die Stadt ist er gemütlicher gegangen, in so einem ganz normalen Spaziertempo. Jetzt hat er so einen relativ strammen Marschschritt angeschlagen. Auch da, sodass man ja davon ausgeht, dass er vielleicht mit jemandem Schritt hält.
Oder von jemandem abhaut.
Dafür ist es nicht schnell genug. Also es ist, wie gesagt, so ein guter Marschschritt. Also so 6 Stundenkilometer. Also das ist schon ja ein sehr, sehr guter Wanderschritt. Ne? Zuvor ist er, wie gesagt, so geschlendert. Halb so schnell etwa. Aber ich glaube, wenn er weggelaufen wäre, dann hätte man höhere Geschwindigkeiten wahrgenommen. Dann wäre er wahrscheinlich wirklich gerannt. Es gibt so ein Stück, wo er so in so einem halben Jogging-Tempo unterwegs ist, also nochmal ein bisschen schneller als 6 km/h, aber es deutet auf jeden Fall nicht unbedingt darauf hin, dass er wegrennt.
Nur warum sollte jemand, der vorausgeht und ihm den Weg zeigen möchte, so schnell gehen? Das macht doch auch nicht viel Sinn.
Ich finde,
Also
6 km/h ist, finde ich, ein, also ich bin ja auch jemand, der eher schnell geht und 6 Kilometer in der Stunde ist ein ganz guter Wert. Also es ist halt ein schneller Gang. So. Also ich glaube, dass er da, wenn er da jemanden getroffen hat, das ist ja kein Rennen, das ist einfach ein guter, schneller Schritt. Also das finde ich schon realistisch.
ja, es mag sein, es mag sein.
Innerhalb dieses Dickichts, in einer Kurve dieses Trails, wird dann später, ich glaube einen Monat später tatsächlich, seine Mütze gefunden. Und das ist total seltsam, denn wie gesagt, es war ein sehr beliebtes Kleidungsstück. Das war so ein bisschen sein Markenzeichen. Er hat die immer mitgehabt und immer getragen oder super oft getragen. Und das wirft natürlich die Frage auf, hätte er die bei einem normalen Spaziergang, wäre die ihm runtergefallen, er hätte die verloren, dann hätte er die doch aufgehoben. Also was ist da gewesen, dass die runtergefallen ist und nicht von ihm aufgehoben wurde? Dazu kommen wir aber später noch. Man muss auch dazu sagen, dieser Weg, also es ist jetzt wie gesagt mitten in der Nacht, es ist fast Mitternacht und man kann anhand dieses Bewegungsprofils erkennen, dass er diesem Weg quasi komplett folgt. Es gibt kein Zögern oder so, also er probiert keine anderen Möglichkeiten aus, sondern er folgt diesem Weg, als ob er ihn kennen würde und auch das deutet darauf hin, dass er da jemandem folgt, denn wie hätte er sich im Dunkeln in so einem Dickicht zurechtfinden sollen, wenn er das erste Mal da unterwegs gewesen wäre.
Ja, genau.
Er verlässt dann jedenfalls diesen Gestrüppbereich und erreicht diesen sogenannten Tello Beach. Das ist dieser Strandabschnitt, von dem ich dir auch ein Foto geschickt habe. So ein ganz weit gezogener, ja, Arm. Also das ist so eine Halbinsel, die quasi ins Meer reicht und Tello Beach ist so die Rückseite dieser Halbinsel.
Ja.
Die GPS-Daten weisen auch aus, dass er sich da am Strand aufhält. Wahrscheinlich hat er da irgendwie eine Zeit lang gesessen. Und es gibt dann auch noch Handyaktivitäten, zu denen wir später noch kommen. Die Behörden gehen halt einfach davon aus, dass er da in Cricket Nets jemanden kennengelernt hat, der ihn, keine Ahnung, unter irgendeinem Vorwand eben an den Strand gelockt hat. Vielleicht mit dem Versprechen, dass da eine Beachparty stattfindet. Tello Beach ist wohl bekannt dafür, dass da öfter mal so Underground Beachpartys stattfinden. Vielleicht auch mit dem Versprechen, ihm einfach was besonders Schönes zu zeigen. Also man ist sich relativ sicher, dass er da nicht alleine hingekommen ist.
Vielleicht auch eine junge Frau oder sowas,
Klar,
die er dort
namentliches
kennengelernt hat.
Abenteuer, ne,
Also,
das, ja, das
genau.
ist, ja.
Und ich denke mir halt auch, hier muss man sich auch nochmal die Frage stellen, wieso er überhaupt darüber gegangen ist. Denn es kann ja zum einen wirklich so sein, dass er von sich aus gesagt hat, hey, keine Ahnung, ich möchte noch gerne zu diesem Strandabschnitt oder so oder was auch immer mir noch ansehen. Jetzt ist er jedenfalls dort in dieser Gegend gelandet. Und hat dann eine Person kennengelernt. Es kann aber auch sein, dass genau diese Person, vielleicht war es eine junge Frau, vorher auch in der Bar war und dass sie sich dorthin oder dort verabredet haben.
Möglich, ja. Darauf deutet halt nichts hin. Also er hat sich da offensichtlich mit niemandem außerhalb seiner Backpacker-Group unterhalten. Ja, also ich glaube eher, dass er da jemanden spontan kennengelernt hat und die Person ihn mit welchem Versprechen auch immer eben an diesen Strand gelockt hat. Es gab so die Theorie der Behörden, Cricket Nets ist wie gesagt auch dafür bekannt, dass man da Drogen ganz gut kaufen kann. Und die hatten die Theorie, vielleicht hat er Drogen gekauft und wollte die irgendwie am Strand mit seinem Dealer konsumieren oder sonst irgendwas. Aber Theos komplette Persönlichkeitsstruktur und alles, was wir wissen, spricht da einfach komplett gegen. Und auch seine Cousine Lisa, mit der hat er, wie gesagt, einige Wochen in Melbourne gewohnt. Und die waren wohl auch häufiger zusammen feiern und denen wurden auch häufiger Drogen angeboten auf Partys und Theo hat das wohl immer super strikt abgelehnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann da sich an irgendeinem so obskuren Ort in Byron Bay irgendwie random nachts Drogen kauft und zum Strand geht auf einem Pfad, den er gar nicht kennen kann, ist halt gleich null im Prinzip, ne? Er bewegt sich dann am Strand auch nachweislich Richtung Leuchtturm von Byron Bay. Das ist wie gesagt auch so ein Monument, was da sehr bekannt ist. Vollendet diesen Weg aber nicht, sondern macht wieder so einen Schlenker parallel zu diesem Buschland. Da gibt es so eine Aussichtsplattform, wo man über den Tello Beach gucken kann und da finden halt oft Partys statt. Und da ist er offensichtlich dann irgendwie hingelaufen und hat dann da gechillt.
Okay, also aber an diesem Abend, das ist jetzt die Frage, ist wahrscheinlich hinfällig, du hättest es sonst gesagt, aber ich frage trotzdem einfach mal, damit es gefragt ist, wurden jetzt aber keine bekannten Partys oder sowas registriert?
Richtig, richtig, ja.
Okay.
Auf diesem Aussichtspunkt verweilt er 5 Minuten und dann geht es zu einem anderen Teil des Strandes, der Cozy Corner heißt, gemütliche Ecke. Das ist so ein bisschen auch so ein Ort, wo ja so Pärchen sich auch gerne hin zurückziehen und das untermauert vielleicht auch so ein bisschen deine Theorie, dass er da irgendeine Frau getroffen hat, weil so 5 Minuten diesen Aussichtspunkt sehen, vielleicht auch so gemeinsam romantisch die Aussicht genießen und dann in so eine Pärchenecke gehen, das würde ja auch passen. Ich meine, klar,
Total.
das könnte auch sein, dass irgendwer anders, den er da kennengelernt hat, ihm das so zeigen wollte, aber diese Theorie, die ist schon sinnvoll von dir auf jeden Fall.
Also es ist ja so, ich meine auch, dass wir es in irgendeiner Folge schon mal besprochen haben, dass man häufig die besten Gegenden einer Ortschaft, eines Touristenortes eigentlich nur durch die Einheimischen kennenlernen kann. Oder du verbringst dort eben eine lange Zeit und erkundest das irgendwie mit der Zeit alleine. Aber häufig ist es doch so, dass du die Urlaubserinnerungen, diese sind, dass halt irgendjemand vor Ort lebt und dir was gezeigt hat, das du vorher nicht kanntest. Und das hat ja immer so ein bisschen auch das Gefühl der Exklusivität. Ne? Man hat so einen eigenen, so einen einheimischen Zugang, bekommt einfach Dinge zu sehen, die man, die so sehr, sehr local sind und die quasi die normalen Touristen nicht zu Gesicht bekommen. Und nach so einer Situation schreit das hier für mich ganz klar.
Ja, safe. Das kann natürlich auch massiv in die Hose gehen. Ich kann mich erinnern, mit 18 bin ich mit meinem damals besten Freund in den Sommerferien nach Italien per Anhalter gefahren und wir hatten auch so keinen Plan, wo wir pennen und so. Und dann waren wir am Strand in der Toskana, sind wir einfach von Florenz aus mit dem Bus an den Strand gefahren und wollten am Strand pennen und haben dann am Strand so einheimische Mädels kennengelernt und die meinten, die kommen aus Livorno. Und wir sollen doch nicht am Strand pennen, wir können bei denen pennen. So, und das kam so rüber bei denen im Garten. Ne? Und wir dachten so, cool, nette Mädels, so bei denen im Garten pennen. Und dann sind wir mit dem Bus nach Livorno gefahren und die wohnten im ranzigsten Ghetto, das diese Stadt zu bieten hat. Und der Garten, in Anführungsstrichen, war halt so ein Park. Und wir wussten, keine Ahnung, wenn wir uns da hinlegen, dann wachen wir auf jeden Fall im besten Fall ohne unsere Klamotten und im schlechtesten Fall ohne unsere Nieren wieder auf. Und das war auf jeden Fall total schief gegangen.
Was habt ihr dann gemacht?
Ja. Wir haben dann die Nacht, wir sind dann zum Bahnhof von Livorno gefahren, das war ganz lustig. Wir waren dann noch im McDonald's Abendessen, haben da eine indische Hochzeit im McDonald's miterlebt, durch Zufall.
Okay.
Richtig crazy. Und dann haben wir die Nacht am Bahnhof mit so einem Pärchen aus der Schweiz einfach durchgemacht. Ja.
Und das ja, coole Abend auf jeden Fall, das Durchmachen war wahrscheinlich sehr zäh, kann ich mir vorstellen. Es
Ultra
war
zäh.
nicht nur die einzig richtige Entscheidung in diesem Moment. Ich bin froh, dass wir jetzt diese Folge heute zusammen aufnehmen können, wenn ich das so höre. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, so eine zähe Nacht, so brutal die dann auch ist, glaube ich, das Schlauste, was du machen kannst.
Ja,
Also
ja, ja.
man könnte höchstens noch so Wachen schieben und so irgendwie teilweise schlafen, abwechselnd sozusagen, aber ja.
Ja, da liefen einfach super zwielichtige Gestalten rum. Bahnhöfe ziehen ja generell seltsame Menschen an. Da wurden dann irgendwie so um 12 alle Leute rausgeworfen aus dem Bahnhofsgebäude, bis das um 6 Uhr morgens wieder aufgemacht hat. Und da liefen quasi um diesen Bahnhof rum wirklich super seltsame Menschen rum, sodass das einfach die beste Option war, wach zu bleiben. So.
Ja, glaube ich.
Wie auch immer, es ist nun also nachvollziehbar, dass Theo in dieser Cozy Corner eine Zeit lang chillt. Da gibt es so einen großen Stein am Strand und man kann sogar ganz genau sagen, dass er auf diesem Stein vermutlich gechillt haben muss.
Wie krass.
Ja, Dann irgendwann schaltet er die GPS-Funktion seines Handys ab, vielleicht um Akku zu sparen, vielleicht auch aus anderen Gründen, keine Ahnung. Er beantwortet dann aber WhatsApp-Nachrichten, die er bekommen hat. Er schickt einem Kumpel irgendwie eine Antwort auf eine Konversation über die grauenhafte irische Rockband U2. Mit einem anderen Kumpel chattet er übers Wellenreiten und er antwortet auch seiner Stiefschwester auf irgendwas und er benutzt, also er spricht in diesen Nachrichten, die schreibt er auf Französisch und halt in diesem typischen Slang, sodass man davon ausgehen kann, dass die von ihm stammen. Also man ist sich sicher, dass niemand da sein Handy hatte und um irgendwelche Spuren zu verwischen, irgendwelche Nachrichten geschrieben hat, sondern es ist für ihn typische Schreibweise und es ist eben auch Französisch. Also es ist ziemlich sicher, dass er das geschrieben hat.
Ja, und eindeutig auch eine unbedrohliche Situation für ihn. Sonst würde er diese Nachrichten nicht so locker schreiben und über solche Nebensächlichkeiten diskutieren.
Exakt.
Ja. Er muss sich also zu diesem Zeitpunkt noch sicher und wohl gefühlt haben.
Ja, davon kann man absolut sicher ausgehen, ja.
Und dann frage ich mich noch, würde er Nachrichten schreiben, wenn er jetzt eine Begleitung dabei gehabt hätte? Beziehungsweise würde er vielleicht, wenn es so eine amoröse Begleitung gewesen sein sollte, dann solche nebensächliche Nachrichten schreiben?
Ich weiß es nicht. Also es ist halt mittlerweile 0.20 Uhr. Und wie gesagt, er sitzt da auf diesem Stein, er schreibt diese Nachrichten und er öffnet auch YouTube und guckt sich da 2 Minuten von so einer Comedy-Sendung an, die er mag. Das deutet für mich alles so ein bisschen darauf hin, dass seine Begleitung ihm vielleicht gesagt hat, warte mal hier, ich muss mal, also vielleicht austreten, vielleicht irgendwas holen. Also dass man ihn gebeten hat, einfach da zu warten und er so ein paar Minuten überbrücken wollte. Dann einfach, um die Zeit zu überbrücken, auf ausstehende Chats geantwortet hat und eben kurz angefangen hat, YouTube zu gucken. Wie gesagt, keine 2 Minuten, sodass ich davon ausgehe, dass dann seine Begleitung zurückkam und er eben dieses Video abgebrochen hat.
Das ist für mich total logisch, kann ich mir gut vorstellen. Dieses aktive Ausschalten des GPS entspricht aber auch seiner Charaktereigenschaft, dass er immer sehr bewusst und sehr geplant vorgeht in vielen Dingen. Denn ich kann mir vorstellen, dass das GPS auch erst eingeschaltet hat, also quasi nicht dauerhaft ständig anhatte, sondern wirklich nur speziell in diesem Moment, wie er eben von der Bar aufgebrochen ist, angeschaltet hat, um irgendwo hinzukommen, um seine Route zu finden, sich navigieren zu lassen und jetzt festgestellt hat, okay, jetzt komme ich mal kurz zu mir, jetzt habe ich einen kurzen Moment, das muss ich noch ausschalten, ist noch nicht erledigt so. Weißt du, ja, To-Do-List abstreichmäßig.
Für mich ist da folgendes Szenario, spielt da auch eine Rolle. Du brauchst ja, glaube ich, diese GPS-Ordnung, damit Google Maps dir einfach auch deine Route vorschlagen kann. Und
genau.
Deswegen hatte er das an, weil er eben rumlaufen wollte und er wollte diese Route zum Wake-Up-Hostel immer im Auge behalten. Und dann ist er an den Strand gegangen mit irgendeiner Person und er wusste, die Person kennt sich in Byron Bay gut aus und die kann mich auch zum Hostel zurückbringen, ohne dass ich GPS brauche. Deswegen GPS aus.
Ja, genau so.
Ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also das ist so das Szenario, was am meisten Sinn ergibt, dass er da einfach es nicht mehr für nötig hielt, diese GPS-Unterstützung nochmal zu brauchen.
Alles klar.
Zumindest, wie gesagt, sehe ich das so. Da bin ich auch gerne offen für jegliche Deutung und jegliche Theorie aus der Community. Haut gerne raus, was ihr denkt. Der Aufruf kommt ja normalerweise immer nach dem Fall, aber wie gesagt, Cold Case, bisschen mysteriöses Ding. Ich bin gespannt auf eure Theorien und wenn ihr noch kein Teil der Insta-Community seid, dann werdet das. Macht Spaß, da zu wachsen und macht Spaß, neue Gesichter zu sehen.
Auf jeden Fall. Ach, das wird so schön, wenn wir live sind. Dann könnt ihr die Fragen und eure Ideen direkt loswerden.
Cool. Ich freue mich so auf den ersten Live-Auftritt. Da sprechen wir vielleicht, sprechen wir von, wenn alles 100% in trockenen Tüchern ist und wir genau wissen, was wir anpreisen können. Aber da habe ich auch auf jeden Fall richtig Bock drauf.
Voll. Aber hier bei dem Fall ist es für mich bisher total klar. Also das passt alles super gut zusammen und ich denke, dass das genau der 100%ige Grund gewesen sein wird, warum er sein GPS ausgeschaltet hat, um dem Ganzen quasi noch mehr Glaubwürdigkeit zu geben, würde ich noch sagen, wenn man jetzt noch nachvollziehen kann, dass er wirklich zum Aufbruch aus der Bar sein GPS erst eingeschaltet hat, dann entspricht das einem kompletten so ein Handlungsmuster, das jetzt irgendwie auch total logisch und konsequent wäre.
Na, das war vorher wohl schon anders, GPS, aber wie gesagt, er hat sich ja vorher auch die ganze Zeit durch unbekanntes Gebiet bewegt. Also insofern ist das ja auch
Nee, ich meine wirklich, als er aus der Bar aufgebrochen ist.
Nee, das war wohl da schon an.
War da schon an.
Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass die GPS-Ordnung des Handys ausgestellt war, aber es gibt wohl eine spezielle Software. Also die Eltern wenden sich jetzt an irgendwelche Computerexperten und die können trotzdem ein Bewegungsprofil weiter erstellen mit dem Handy. Also es gibt quasi auch trotzdem eine Handyortung, auch wenn das GPS ausgeschaltet ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft das über die Einwahl an irgendwelchen Funktürmen und vielleicht auch, vielleicht wird GPS auch einfach trotzdem weiter erfasst. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man offensichtlich ein relativ genaues Bewegungsprofil auch erstellen für diese Zeit nun. Und das Telefon bzw. Theo bewegt sich und geht vom Wasser weg, wieder in Richtung Leuchtturm. Da bleibt er eine Zeit lang und bewegt sich dann nicht mehr. Also das Telefon geht quasi von den Klippen weg, vom Strand weg zum Leuchtturm, wo er ja vorher nicht war. Und gegen 13 Uhr am Folgetag ist es dann aus. Also entweder ist es aus oder der Akku ist leer. Das ist auf jeden Fall das letzte Aktivitätszeichen.
Okay. Das heißt also, er ist dann wirklich bis Mittag ist er dort an dem Leuchtturm gewesen.
Zumindest sein
Beziehungsweise
Handy.
Beziehungsweise sein Handy, ja. Dann ist es ja irgendwie sehr wahrscheinlich, dass er dann von dort aus runter geflogen, gefallen, gestürzt oder was auch immer ist, gesprungen ist.
Oder das Handy nicht mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Die Polizei geht tatsächlich anfangs von einem tragischen Unglück aus. Das ist jetzt erstmal deren Arbeitshypothese. Die vermuten, dass er doch an den Klippen am Tello Beach hochgeklettert ist und dann irgendwie runtergefallen ist. Aber da gibt es halt verschiedene, also die gehen auch davon aus, dass er alleine war, was natürlich auch zu vielen Dingen nicht passt. Nee. Aber auch bei dieser Theorie, dass er von den Klippen gefallen ist, gibt es Probleme. Denn es gibt nur wenige Stellen, wo er von den Klippen aus tatsächlich irgendwie ins Meer gestürzt wäre. Also die meisten Stellen sind so, dass er dann auf andere Klippen oder auf den Sand gefallen wäre, dann hätte man ihn gefunden. Tatsächlich. Die Familie glaubt auch nicht, dass er dann wirklich nachts noch irgendwie um 1 Uhr nachts noch irgendwelche Klippenkletteraktionen gestartet hat. Und auch wenn er ins Wasser gefallen wäre, dann hätte man, oder dann wäre die Leiche vermutlich angeschwemmt worden. Also die Gezeitenlage ist da wohl so, es gibt da Hydrologen, die können, das hatten wir auch im Fall Festival, Lauren Agee, da hat die Mutter einen Hydrologen bezahlt, der festgestellt hat, dass die Leiche niemals aufgrund der Gewässerströmungen innerhalb dieses Sees, wo sie verstorben ist, niemals zu dieser Stelle hätte abtreiben können, wo sie gefunden wurde. Und so sagen Hydrologen auch hier, wenn er an den Stellen, wo es möglich wäre, ins Meer gefallen wäre, wäre die Leiche definitiv wieder angespült worden. Also ist dieses Szenario im Prinzip widerlegt. So, denn wenn er ins Meer gestürzt wäre, wäre er angespült worden und an den meisten Stellen wäre er einfach auf Land gefallen. Also hätte man die Leiche finden müssen. Und genau, warum genau hätte er diese Klippen hochklettern sollen? Also Leute haben das dann auch irgendwie nachgeprüft, ob es irgendwie eine Route gibt, die Google Maps vorschlägt zum Wake-Apostel, die so ein Kraxeln über die Klippen erforderlich macht, gibt's nicht. Die Klippen sind auch abseits von seinem Heimweg, den er hätte gehen müssen, also durch dieses Dickicht zurück über Cricket Nets nach Hause. Und auch die Theorie, dass er vielleicht betrunken Unsinn gemacht hat, ist ja Humbug. Er hat in der Bar 2 Bier getrunken, das war 3 Stunden vorher. Das ist auf jeden Fall verarbeitet. Mhm. Gut, er hätte natürlich eventuell mit seiner Bekanntschaft was trinken können, ne?
Aber diese Klippen sind jetzt nicht in unmittelbarer Nähe des Leuchtturms, oder?
Die sind so unterhalb.
Die sind unterhalb, ja, aber dann, also ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, dass das Handy dann bis 13 Uhr dort quasi vor Ort gewesen sein muss oder irgendjemand dort gewartet haben muss mit dem Handy in der Hand. Das macht für mich gar nicht so richtig viel Sinn. Denn 13 Uhr, das ist mitten am Tag, am nächsten Tag, da wird vielleicht auch Betrieb gewesen sein, da werden Menschen gewesen sein. Was ich mir nur vorstellen könnte, darüber habe ich jetzt noch parallel nachgedacht, dass er vielleicht das Handy so unterhalb des Leuchtturms irgendwo in der Nähe, sehr nah am Leuchtturm, bei diesen Klippen abgelegt hat, also vielleicht auch versteckt abgelegt hat an irgendeiner Stelle, wo man vielleicht nicht unbedingt ist oder von oder eine Stelle, die man von oben aus vielleicht nicht sehen kann. Und dass das Handy deswegen so einfach dort liegen konnte, ohne dass es jemandem auffallen würde. Das würde für mich jetzt darauf hindeuten, dass er wirklich klettern wollte, warum auch immer. Und dann kann es ja vielleicht sein, dass das Handy vielleicht durch einen Windstoß oder irgendeinem anderen Grund ins Wasser gefallen ist und dort eben zu Bruch ging und der GPS-Sender auch.
Ich glaube einfach, dass das Handy da verloren wurde. Ob jetzt von ihm oder von einem möglichen Täter oder in einem Kampf geschehen. Und dann um 13 Uhr einfach der Akku ausgegangen ist. Also das deswegen aus, weil ich glaube nicht, dass er da bis 13 Uhr irgendwie gechillt hat.
Nee, nee. Aber trotzdem muss es ja irgendwie da hingekommen sein. Also ich meine, guck mal, wenn das jetzt, sagen wir mal, an dieser einen, in dieser Liebesbucht oder so, wenn er dort das Handy zuletzt hatte und vielleicht auf eine Person gewartet hat, dann müsste er, und selbst wenn es dort zu irgendeinem Raubüberfall gekommen sein sollte oder was auch immer, dann müsste ja dann der Täter oder die Täterin das Handy mit zum Leuchtturm gebracht haben, um dort was zu tun. Es ist auch total unlogisch, dass sie es dann dort einfach irgendwie hinterlegen würden. Das macht doch kein normaler Täter.
Ich denke, dass am Leuchtturm was passiert ist. Ich denke, dass er dann da noch...
Ja, das genau. Genau, das glaube ich halt auch.
Und dass es dann da vielleicht ein Überfallsszenario gab. Er hatte das Handy vielleicht in der Hand. Das ist ihm aus der Hand gefallen, als er sich verteidigen wollte vielleicht. Und man hat dann Wertsachen von ihm genommen. Vielleicht ihn auch mitgeschleppt. Er musste ja irgendwie verschwinden. Und bei diesem Wegschleppen von ihm oder von seinen Habseligkeiten ist dann eben auf dem Rückweg durchs Dickicht seine Mütze verloren gegangen und wurde nicht aufgehoben.
Genau. Also, ja gut, das mit der Mütze macht wirklich Sinn. Aber trotzdem muss man sich doch die Frage stellen, würde ein Täter nicht einfach mitten auf einem Leuchtturm das Opfer dort runterschmeißen und sagen, hey, guck mal, Unfall oder Selbstmord?
Kommt drauf an, was man vorhat, ne? Also Menschen werden ja nicht unbedingt überfallen, um sie zu überfallen oder um sie zu ermorden. Vielleicht wollte man Organe, vielleicht wollte man ihn für irgendwas anderes, vielleicht wollte man irgendwelche Folterfantasien umsetzen, vielleicht wollte man ihn wirklich gefangen nehmen für irgendwas. Also wenn es jetzt um einfach nur darum geht, wir überfallen den und bringen den um, wenn es nötig ist, dann hätte man den höchstwahrscheinlich einfach wirklich die Klippen runtergeprügelt. Ja. Aber vielleicht wollte man den aus irgendeinem Grund mitnehmen.
Das ist doch irgendwie total verrückt. Also wenn das so ein Grund gewesen sein sollte und jetzt nicht einfach nur wirklich ein Diebstahl war oder so oder ein Raubüberfall, dann also ist es quasi ein tiefgründiger Grund, ein Grund, der in einem größeren Ganzen steht sozusagen, wie jetzt beispielsweise so eine Folterfantasie oder ein Organhandel, dann was ist denn das für ein Scheißzufall, dass in diesem Moment gerade dann solche Leute dort unterwegs sind oder eben dorthin gelotst wurden?
Ja, es gibt eine Theorie, die ich relativ schlüssig finde und die ich jetzt noch präsentieren möchte, weil das der einzige wirklich, ja, vielleicht vielversprechende Ansatzpunkt ist. Also es könnte natürlich die random Bekanntschaft gewesen sein, die er in Cricket Nets getroffen hat. Dass ihm jemand aus der Bar gefolgt ist, ist eigentlich auszuschließen. Kameraüberwachungen der Straßen deuten nicht darauf hin, dass ihm jemand nachgegangen ist. Aber es gibt ein weiteres Verbrechen, das vielleicht im Zusammenhang mit diesem zu betrachten ist.
Ja.
Einige Zeit später erreicht ein anonymer Anruf die Polizei aus in Byron Bay und der Anrufer gibt an, er wüsste, was mit Theo Hayes passiert ist. Der sei von jemandem aus der Drogenszene Byron Bays entführt worden und seine Habseligkeiten seien in einem verlassenen Haus 70 Kilometer weiter in einem anderen Ort zu finden. Also Theos Habseligkeiten seien da zu finden in diesem Haus, das so als Drogenhaus bekannt ist.
Ja.
Die Polizei kontrolliert dann dieses Haus, wie gesagt, so eine Hütte, die einfach verlassen ist, wo einfach Obdachlose schlafen, wo Drogensüchtige auch zum Konsum hinkommen. Mhm. Und sie finden da Koffer, die allerdings nicht Theo Hayes gehören, denn wir erinnern uns, dessen Habseligkeiten, dessen Gepäck waren noch im Wake-Up-Hostel. Sondern diese Sachen gehören einer verschwundenen Frau namens Thea Little, auch eine Touristin. Die ist zu einem ähnlichen Zeitpunkt verschwunden und deren Leiche wird einige Zeit später in diesem Buschland am Tello Beach gefunden. Und zwar im Zuge der Suche nach Theo Hayes. Und jetzt kann man
das
schon
irgendwie... Das ist ja interessant.
Ja, und ich gehe irgendwie davon aus, mir ist das... Also ja, das ist ein bisschen eine kriminelle Ecke, da dieser Teil von Byron Bay... Aber ich gehe schon irgendwie davon aus, dass das vielleicht zusammenhängt. Also es gab die Theorie, dass dieser Anrufer gesagt hat, da liegen Theos Sachen in dem Haus, um einen Hinweis auf die verschwundene Frau zu geben. Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Dann hätte er anrufen können und sagen, ey, da ist eine Frau verschwunden, deren Sachen liegen da. Weißt du, also der hätte nicht dieses Vehikel Theo Hayes nutzen müssen.
Na, vielleicht wusste er auch einfach nur, dass da dort Sachen sind, ein Koffer, und aber nicht genau, von wem die sind, ne?
Genau, und deswegen glaube ich, dass es da irgendwie eher einen Zusammenhang gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass Theo sich vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort aufgehalten hat, irgendwas mitbekommen hat am Tello Beach, vielleicht auch wirklich mit einer zwielichtigen Bekanntschaft unterwegs war, denn Fakt ist ja auch, wer auch, also ich gehe davon aus, dass er nicht alleine war, ja. Wer auch immer ihn begleitet hat, hat sich ja nicht gemeldet. Das heißt, die Person ist entweder verstrickt oder vielleicht auch Opfer geworden. Das ist ja auch möglich, aber es ist nicht bekannt, dass irgendeine Einheimische oder ein Einheimischer auch im gleichen Zeitraum verschwunden ist. Und ein möglicher Begleiter müsste schon einheimisch sein, um eben diesen Weg zu kennen. So, ne?
Ja, genau. Also entweder das oder es gibt dort wirklich so eine Art Serienmörder, jemand, der einfach es gezielt auf Touristen absieht.
Ja, das ist möglich. Das ist total möglich. Die australischen Behörden halten das halt auch für möglich. Also man hat offiziell den Fall nicht geschlossen. Man hält sowohl das Unfallszenario für möglich, trotzdem es da ja, wie gesagt, viele Zweifel gibt, aber auch den gewaltsamen Tod. Also selbst die sind da ergebnisoffen. Man ist sich auf jeden Fall relativ sicher, aufgrund diverser Gutachten, dass er diesen Weg nicht alleine gefunden haben kann.
Ja.
Und man schließt auf jeden Fall Suizid aus, also oder auch ein Verschwinden in Eigenregie. Also alle Gespräche mit allen Leuten, die ihm nahestanden, auch gerade mit seinen Verwandten, die er auf der Reise getroffen hat, legen eigentlich nahe, dass er in total guter Laune die ganze Zeit war. Er hat diese Reise geliebt. Er ist richtig darin aufgegangen, Australien zu erkunden, Menschen zu treffen, die er liebt, und er hat sich auch auf sein bevorstehendes Studium gefreut. Also der Das war jetzt nicht so, dass der irgendwie irgendeine Form von Wehmut offensichtlich verspürt hat, ne?
Nein, also guck mal, wir wissen ja jetzt nur, dass es halt mit der Beziehung nicht mehr geklappt hat, mit seiner Ex-Freundin. Und wenn man jetzt mal unterstellen kann, dass das zu diesem Zeitpunkt vielleicht so der Höhepunkt des Liebeskummers gewesen sein sollte, dann wäre dieses Selbstmordszenario doch schon wieder legitim, weil man sich dann vorstellen könnte, okay, er war dort alleine, er war dort einsam, da war dieser Leuchtturm. Er war tief traurig, hat sich ja auch dafür entschieden, wieder vorher nach Belgien zurückzukehren. Natürlich, um sich einzuschreiben, das kann aber auch nur der offizielle Grund gewesen sein. Es kann durchaus auch sein, dass er einfach seiner Ex-Freundin noch näher sein wollte und schneller wieder näher sein wollte. Und weil aber er dort in diesem Moment keine Hoffnung mehr gesehen hat, dass er sich dann umgebracht hat, wäre eine Möglichkeit. Ich denke aber, dass dann seine letzten Nachrichten an die Ex-Freundin gegangen wären. Dann hätte er wahrscheinlich in irgendeiner Form einen Abschied genommen oder vielleicht nochmal eine Liebesbotschaft gesendet oder sowas. Von daher würde ich das Selbstmordszenario ausklammern. Grundsätzlich passt dieser Sturz von dem Leuchtturm ja auch nicht, weil, wie du ja sagst, diese hydrische oder hydraulische Untersuchung eben ergeben hat, dass die Leiche angeschwemmt worden wäre, was ja nicht passiert ist. Somit kann er dort nicht runtergefallen sein. Warum er jetzt dort klettern sollte bei dem Felsen, das macht für mich auch gar keinen Sinn, sodass halt das Naheliegendste eigentlich nicht eingetreten sein kann, nämlich dieser Sturz darunter.
Genau. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das wurde auch immer wieder ins Feld geführt, dass er ins Wasser gefallen sein könnte, gestorben und die Leiche dann von einem Hai gefressen. Aber das ist halt auch, das haben halt auch diverse Biologen und ich weiß nicht, wie sich Haikundler genau nennen. Also der gängige Tenor ist eigentlich, dass auch da dann irgendwelche Überreste angeschwemmt worden wären. Also das nicht ohne Rückstände abgelaufen wäre, ne?
Ja.
Also es kann natürlich sein, dass es da ein total freakiges Szenario gab, dass er irgendwie ins Meer gefallen ist und aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch komplett verspeist wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering. Ich gehe da eher von einem Verbrechen aus. Und auch dieser anonyme Anruf mit diesem Verweis auf Thea Little und deren Fund dann später in diesem Buschland, das deutet für mich darauf hin, dass das irgendwie zusammenhängt, ne? Und auch
Ist das denn
selbst.
die gleiche Zeit gewesen mit
Ja, ja.
Thea Little?
Ja,
Okay.
ja, ja. Und auf Selbstmord, da ist mein größtes Argument, wie gesagt, er wirkte eben wie jemand, der das Hier und Jetzt genießt und der sich auf die Zukunft freut. Das heißt alles nichts, aber du hast das schlagendste Argument, finde ich, selbst gebracht. Er hätte seine letzten Nachrichten nicht für irgendwelche Belanglosigkeiten über U2 und Surfen verschwendet.
Nein, das zeigt eigentlich nur, dass der ganz normal für ihn war, dieser Moment ganz normal, total ungefährlich, unbedrohlich. Er war offensichtlich auch kein Poser, wenn er jetzt unterwegs gewesen sein sollte mit einer jungen Frau, die er gerade kennengelernt hat. Sonst hätte er das vielleicht auch nochmal thematisiert und oder irgendwas in irgendeiner Form Bezug genommen zu dem, was er gerade erlebt. Natürlich ist man, wenn man so eine lange Zeit in so einem schönen Land ist, total verwöhnt, was irgendwelche Natureindrücke betrifft, sodass du am Ende deiner Reise vielleicht nicht nur noch sagen würdest, guck mal, ey, wenn du wüsstest, wo ich gerade bin. Aber unser eins würde dann vielleicht doch noch ein Foto machen und irgendwie vielleicht doch darauf Bezug nehmen. Ich weiß es nicht. Wenn er aber ganz über belanglose Dinge geschrieben hat, dann hat er sich in dem Moment einfach nur wohlgefühlt und war mehr oder minder in seinem Alltag auch gedanklich unterwegs.
Ja, genau so interpretiere ich das auch. Das ist für mich so, ja, die einfach sinnvollste Lesart, das so zu sehen. Aber wie gesagt, auch hier bin ich offen für jegliche Vorschläge aus der Community. Vielleicht seht ihr das komplett anders. Aber ich denke eben auch, dass da das Verhalten dafür spricht, dass da ein junger Mann sich einfach komplett wohl und sicher gefühlt hat und sich keiner Gefahr bewusst war.
Ja, das denke ich auch.
Ich schicke dir nachher mal noch ein Bild von diesem Weg durch das Buschland. Das habe ich eben versäumt. Es gibt so Drohnenaufnahmen, die zeigen Byron Bay von oben und die zeigen den Weg von Cricket Nets, den er gegangen ist, auch am Strand. Also die bilden quasi seine GPS-Route nach. Hm. Und dann siehst du auch nochmal, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er diesen Weg so nachts beim ersten Mal gehend so direkt getroffen und gefunden hat, weil gerade dieser Weg durch dieses Dickicht verläuft so ein bisschen kurvig. Das ist keine gerade Linie oder so. Und meiner Meinung nach, hätte er das nachts selbst erkundet, dann hätte man da, keine Ahnung, wahrgenommen, dass er irgendwie häufiger mal in irgendwelche Sackgassen gelaufen wäre und nicht so geradlinig diesen Weg durchgezogen hätte.
Es gibt Leute, die haben ein super gutes so einen Orientierungssinn und sind einfach super geografisch unterwegs. Sie kriegen das relativ schnell gecheckt, wo sie sich her entlang bewegen müssen, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Es ist schon denkbar für mich, dass er den Wunsch hatte, sich diesen Leuchtturm oder so und das alles irgendwie bei Nacht noch einmal anzusehen und für sich zu genießen. Es ist für mich kein komplett absurdes Szenario und durchaus auch möglich zu sagen, dass er es an diesem Abend spontan gemacht hat, weil, wie gesagt, du bist irgendwie unterwegs, du machst so eine Reise, hast ganz andere Energien, irgendwie die Welt liegt dir zu Füßen, so, ne, dir kann keiner was und durchaus auch möglich, ne, also dass er gesagt hat, ey komm, ich packe jetzt die Gunst der Stunde und zieh mal eben darüber und guck's mir mal eben an und vielleicht auch mit dem Wissen, also vielleicht war er wirklich auch so fit, dass er einfach, keine Ahnung, bei Google Maps reingeschaut hat und gesehen hat, okay, hier ist halt dieser Wald, irgendwo hier muss ein Weg entlang führen, da gehe ich jetzt einfach mal irgendwie auf eigene Faust durch. Und das erklärt natürlich auch, warum er schnell gegangen sein könnte. Ja, weil es einfach eben dunkel war.
Das spricht für mich eigentlich eher dagegen. Also das darf man ja nicht vergessen. Ja, es gibt Leute, die haben einen sehr guten Orientierungssinn, aber es war halt eben stockfinstere Nacht. Und er ist in einem sehr, sehr schnellen Schritt gegangen. Also kein zaghafter, zögerlicher, ich muss mich orientieren Schritt, sondern wirklich ein bestimmtes, ich weiß, wohin ich gehe. Ne? Und das ist
ja, oder ein bestimmtes, es ist unheimlich, ich muss jetzt hier schnell durch.
Weißt ja, aber dann, also, wie gesagt, es ist mir sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, mir auch, aber ich will es nicht komplett ausschließen. Ich glaube wohl auch eher, dass er mit jemandem anderen dort war. Einfach nur auch um, also seine Route entlang des Strandes, also dieses Tracking, was man da irgendwie noch nachvollziehen konnte, dass er sich eben diese verschiedenen Orte angesehen hat, sehr zielstrebig auch zu denen gegangen ist und dann wiederum zurück zum Leuchtturm zurückzukehren, das zeigt ja für mich eigentlich auch, dass er dort irgendwie navigiert wurde, ja. Weißt du? Ja. Man weiß das ja vielleicht noch nicht, wo man genau hingehen muss, um sich diese ganzen Orte anzusehen. Das ist ja schon so ein Abklappern der Highlights im Prinzip und das Ganze im Dunkeln ist nicht ganz ohne. Von genau. Daher weiß ich nicht, ob er allein auf die Idee gekommen ist. Ich glaube halt auch, dass er dort jemanden kennengelernt hat und vielleicht kann es ja auch so ausgesehen haben, dass er dort eben Rast gemacht hat. Ich denke die ganze Zeit an eine junge Frau, warum auch immer, oder zumindest eine Person ist dann kurz aufgebrochen. Seltsam ist natürlich schon zu sagen, ja, ich gehe mal kurz um die Ecke, hol was von zu Hause und komme gerade wieder. Bei so einer Strecke würde man eigentlich anbieten, dass die Person vielleicht doch, wie soll ich sagen, dass er dann gesagt hätte, komm, ich komme gerade mit oder was auch immer. Ne? Man würde jetzt eine Person nicht einfach alleine wieder den ganzen Weg zurückgehen lassen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Person vielleicht sagt, okay, weißt du was, ich muss mal kurz hinters Bäumchen oder so, ne? Mal austreten. Und dass sie dann kurz verschwunden ist, dann zurückgekehrt ist und dann vielleicht andere Leute geholt hat, die dann letztendlich dann irgendwas verübt haben. So genau. Ungefähr könnte ich mir das vorstellen.
Also, dass die Person gesagt hat, ich muss mal nach Hause was holen, halte ich für ausgeschlossen. Dafür wäre auch der Weg zu weit.
Genau.
Ich halte auch das Szenario für am wahrscheinlichsten. Entweder ich muss mal eben austreten oder ich muss mal eben da ins Gebüsch, ich habe da was deponiert. Also so zwei, aber also irgendwie so eine Sache, dass man sich kurz entschuldigt für ein paar Minuten und er sich einfach nichts dabei gedacht hat.
Ja, und auf jeden Fall ist mir der Zufall aber zu krass, dass diese junge Frau, Thea, ich habe den Nachnamen jetzt nicht, Little, dass die halt zur gleichen Zeit dort verschwunden ist. Das ist mir eine Nummer zu unwahrscheinlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in irgendeiner Form zusammenhängt.
Vielleicht wurde die gerade abgelegt.
Vielleicht wurde sie gerade abgelegt, vielleicht ist es aber auch der gleiche Täter und
ja,
hat ihn da irgendwo anders in der Nähe abgelegt und er wurde bisher einfach nur noch nicht gefunden. Denn möglich, wie du schon gesagt hast, die Kappe, dass er die verloren hat, das ist ja schon sehr, das deutet ja schon darauf hin, dass er vielleicht irgendwo entlang gezogen wurde oder so. Dass ich glaube wohl eher, dass wenn er auf dem Hinweg die Kappe verloren hätte und sie ihm ja wirklich so wichtig war, dass er dann nochmal nachgeschaut hätte. Dann hätte 100%. Er ganz kurz das Handy, die Taschenlampe angemacht und geguckt oder sowas.
Ja, 100%.
Das merkt man ja auch, genau. Und das merkt man ja auch recht schnell, wenn dir die Kappe irgendwie runterfällt.
Zumal er die getragen hat den ganzen Abend. Also die Wahrscheinlichkeit, genau, dass er die auch da getragen hat. Dass er da irgendwo liegt und noch nicht gefunden wurde, kann tatsächlich sein. Irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, wurde eine Leiche gefunden an einer Böschung, an einer Autobahnauffahrt, ich glaube in Hagen. Und das war ein Mann, der, ich glaube, 20 Jahre verschwunden war, der seine WG verlassen hat, ein homosexueller Mann, der wohl zu einem Treff mit einem anderen Mann wollte und seine Mitbewohner einfach nur gesagt hat, dass er jemanden trifft und dann die Wohnung verlassen und einfach nicht mehr gefunden wurde. Und jetzt hat man ihn dann quasi 20 Jahre später gefunden. Also sowas kommt immer wieder vor. Und es kann gut sein, dass man in 20 Jahren Theos Leiche findet. Ne? Sie ist halt bisher noch nicht aufgetaucht. Er ist 4 Jahre nach seinem Verschwinden dann auch offiziell für tot erklärt worden. Eigentlich braucht man dafür ja eine Leiche oder eine bestimmte Zeit, die vergangen ist. Und das war dann offensichtlich nach belgischem Recht nach 4 Jahren möglich. Sicherlich auch kein leichter Schritt für die Eltern quasi, nee, weil das ja auch viel Hoffnung begräbt irgendwie. Ne?
Na klar.
Tja, das war das Verschwinden des Theo Hayes. Ja, ich habe keine Theorie mehr, die ich zum Besten geben kann. Ich habe so mein Pulver verschossen. Ich glaube, du hast deine Gedanken auch weitestgehend geäußert. Da können wir quasi nur darum bitten, dass die Community ihre raushaut. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe alles erzählt, was mir so einfiel. Für mich ist das Szenario bis zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, relativ klar. Und ich glaube auch, dass es kein Unfall war. Ich denke, dass das in irgendeiner Form ein Gewaltverbrechen war. Und bin aber auch sehr gespannt, was ihr da draußen meint, ob ihr noch irgendwelche Gedanken entwickeln konntet oder vielleicht ein bisschen euch mal eingelesen habt, ein bisschen noch andere Vermutungen, andere Theorien vielleicht irgendwie kennengelernt habt, die ihr gerne loswerden wollt. Und haut die gerne mal raus. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und wo wir schon mal dabei sind, ihr könnt uns natürlich auch liebend gern bei YouTube folgen und dort ein Abo hinterlassen oder bei unserem Merch-Store einmal vorbeischauen. Da gibt es immer ganz viele schöne Designs von uns, Klamotten, Tassen, Kissen, Bandanas für Hunde, alles Mögliche. Es gibt sogar Baby-Strampler, also wer etwas Blutrausch mit nach Hause nehmen möchte, kann da gerne mal reinschauen.
Absolut, ja. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann lasst gerne eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann spendet was bei Ko-fi, wenn ihr uns irgendwie weiter unterstützen möchtet. Findet ihr über unseren Linktree bei Instagram, da ist Ko-fi verlinkt, da ist der Shop verlinkt. Also guckt einfach mal rein, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei YouTube, hört einfach weiter zu, seid weiter so geil, wie ihr einfach die letzten Jahre wart.
Ja, und zum Schluss ließ sich dann eigentlich nur noch sagen, Obacht beim Schneiden von Brötchen. Das, was man eigentlich als kleines Kind schon lernt, gilt natürlich auch für Erwachsene. Passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Ciao, bis bald.